Ja, vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Inga. Das ist total bewegend zu hören, wie ja was passieren kann, wenn wir uns darauf einlassen, dass Not ja uns einfach ja nicht einfach nur kalt lässt oder uns einfach ja ein kurzzeitiges Gefühl gibt, sondern wir sagen ja, darauf diese Not wollen wir. Wissen, ja, was wird denn daraus passieren? Wo wird sich das hinentwickeln? Und in den letzten Wochen haben wir genau zu diesem Thema, uns mit diesem Thema, mit Gott etwas wagen, ein Risiko eingehen, beschäftigt. Wir haben uns Menschen in der Bibel angesehen, die bewusst ihr altes Leben, teilweise ihr bequemes Leben, ihr schönes Leben, ihre Familie verlassen haben und im Vertrauen auf Gott Risiken eingegangen sind. Wir haben mit Abraham gestartet, der seine Familie verließ, der sich aufgemacht hat, weil Gott es ihm gesagt hat, weil Gott ihn herausgefordert hat, den nächsten Schritt zu gehen. Auch wenn das in seiner Situation erstmal auf den ersten Blick nur wenig Sinn gemacht hatte, aber dann hinterher ein ganz besonderes Ende hatte. Oder wir haben uns mit Mose beschäftigt, der ständig angefochten wurde, obwohl er eine Mission hatte, ein ganzes Volk zu befreien, ein Volk wieder dahin zu führen, zu der Bestimmung, die Gott hatte. Er hat auf Gottes Stimme gehört, blieb dran an der Verheißung, er überhöhte sich selber nicht, er suchte diese persönliche Freundschaft mit Gott, um in den Schwierigkeiten durchzuhalten. Und in der letzten Woche ging es um Daniel, der in einem System lebte, in dem man eigentlich nur gegen den Willen Gottes verstoßen konnte oder es sogar musste, sich strafbar machte. Aber Daniel entschied sich dennoch für Gott, er entschied sich dennoch, an Gott dran zu bleiben. Und tatsächlich zahlte sich dieses Risiko nicht nur für ihn, sondern auch für viele andere Menschen ganz, ganz positiv aus. Bei all diesen Personen erleben wir und wir sehen ihr ganzes Leben, wir erleben auch oder sehen auch etwas, was sie zu diesem Zeitpunkt, in dem sie diese Entscheidung getroffen haben, noch nicht wussten. Als sie das Risiko eingegangen ist, da brauchte es das tiefe Vertrauen, dass es tatsächlich gut ausgehen wird. Und wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir die Geschichte im Ganzen lesen können, zu wissen, ja, Gott hat sich zu ihnen gestellt. Und wir wollen dich in dieser Predigtreihe ganz besonders ermutigen, tatsächlich dich motivieren, in deinem Glauben, im Vertrauen Risiken einzugehen, dich rufen zu lassen, vielleicht in Situationen, von denen du jetzt gerade denkst, Mensch, das betrifft mich doch noch gar nicht. Oder wie soll ich das schaffen, diese Menschen, Abraham, Mose, Daniel und heute Nehemia, sie hörten auf das, was Gott ihnen sagte und sie gingen diesen Schritt, obwohl sie nicht wussten, wie es ausgeht, aber Gott stellt sich dazu. Und ich glaube, das ist ein Kern von dem, was wir Glauben und Vertrauen nennen. Es ist nämlich das, oder das ist das, was das Risiko ausmacht, wenn wir zum Beispiel diesen Glaubenssatz, Gott ist immer gut, er ist immer gut, er meint es gut mit dir und mit mir. Wenn wir das sagen, dann gibt es diese Momente, in denen ist das schwierig, fundamental schwierig zu sehen. Und wir müssen daran festhalten, gerade wenn wir noch kein gutes Ende sehen, dann sagen wir, ich verlasse mich auf das, was Gott gesagt hat. Ich gehe bewusst Schritte in diese Richtung. Und das ist Risiko, das ist Vertrauen, das ist Glauben. Und um es nochmal deutlich zu sagen, mich persönlich fordern diese Geschichten richtig krass heraus. Gerade weil es eben dieses tiefe Vertrauen braucht, ein Risiko einzugehen. Risiko bedeutet ja, dass du nicht weißt, wie es ausgeht, sondern dass du dich verlässt auf das, was Gott sagt und auch daran festzuhalten, an dem, was Gott dir und mir versprochen hat. Und so ist Glaube keine Momentaufnahme, sondern es geht um einen langen Zeitraum. Es gibt diesen Startmoment, es gibt viele Punkte und Momente in unserem Leben, wo sich das Vertrauen beweisen, zeigen muss. Aber aus meiner Sicht ist Glaube vielmehr dieses ständige Festhalten. Manchmal empfindest du das vielleicht sogar als ein sich festklammern an Gott, wenn alle Umstände anders aussehen. Wenn du sagst, ich fühle mich da gerade nicht nach oder es ist gerade schwierig, ich habe Schwierigkeiten. Aber genau dafür haben wir diese Geschichten in der Bibel. Dafür haben wir diese Geschichten von Männern und Frauen, die an Gott festgehalten haben, die sich haben rufen lassen, ob aus Not oder mit einer Perspektive, mit einer Vision. Und diese Geschichten sind als Ermutigungen für uns gedacht, dass Gott sich weiterhin zu dir und zu mir stellt. Und wir lesen, dass es auch nicht immer kommt, wie erwartet. Also ich finde das so herrlich in der Bibel, dass sie so ehrlich ist, weil nicht jede Story im ersten Moment gut ausgeht. Ja, nicht immer ist es für die Hauptperson total entspannt, Gott zu folgen, sondern sie erleben viele Schicksalsschläge, sie erleben viele Niederlagen, die wir lesen können. Aber letztlich bleibt Gott treu. Er zeigt sich. Er leidet mit den Leidenden. Gott versteckt sich nicht. Und das ist so spannend, was Inga gerade eben gesagt hat, dass es tatsächlich darum geht, wenn wir uns Leid zuwenden, dann erkennen wir, Jesus ist schon da. Er versteckt sich nicht, auch nicht vor dir und vor mir. Und er feiert dann deinen und meinen Erfolg. Heute kommen wir zu einer Geschichte, die einen Menschen beleuchtet, der krasse Risiken eingegangen ist und der aber dennoch immer an diesem Weg festgehalten hat, der sich entschieden hat und immer wieder entschieden hat, weiterzugehen. Jetzt haben wir wieder diesen entscheidenden Vorteil. Wir lesen diese Geschichte. Wir wissen, dass sie gut ausgeht. Wir wissen, dass alles total, ja, sich so fügt, wie Nehemiah sich das am Anfang gewünscht und vorgestellt hat. Aber für ihn war das eine krasse Spannung. Für ihn war da diese Spannung, was passiert eigentlich, wenn es nicht so kommt, wie ja, ich das erwarte. Nehemiah ist eine Person, die uns in dem gleichnamigen biblischen Buch vorgestellt wird. Dieses Buch erzählt seine Geschichte, erzählt sie selbst. Und das sind 13 sehr spannende Kapitel und ich kann euch nur ermutigen, dieses Buch mal in der Gesamtheit vielleicht heute Nachmittag zu lesen, 13 Kapitel relativ schnell und einfach durchzulesen. Und du wirst viel lernen, viel mehr als das, was ich heute sagen kann, zum Beispiel über Durchhaltevermögen. Was es braucht, um Mut zu haben, um Führung oder Führungsqualitäten zu lernen. Dinge, ja, wie Nehemiah Menschen mitgenommen hat, ihnen gezeigt hat, in welche Richtung es geht, was er sich wünscht, wie er Menschen motiviert hat und wie er gerade an Gottes Reden festgehalten hat und Schwierigkeiten mit Gebet und Weisheit gemeistert hat. Ein paar Sätze zum Hintergrund dieses Buches und dieser Person. Nehemiah lebt in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der sein Volk, die Israeliten, militärisch geschlagen worden ist. Sie sind in die Gefangenschaft geführt worden. Eckhart hat das in der letzten Woche ganz kurz angedeutet. Daniel, der bekannte Prophet, lebt auch in dieser Zeit. Und immer wieder hat Gott seinem Volk gesagt: Freunde, ihr müsst euch an mich halten. Wendet euch an mich. Wenn ihr das nicht tut, dann wird Gott ihnen den Schutz abziehen und sie sind ihren Feinden ausgeliefert. Und tatsächlich ist das so der klassische alttestamentliche Weg. Wenn du das tust, dann passiert das. Und das gibt's in beide Richtungen. Einmal die gute, segensreiche Richtung und dann einmal diese Richtung, in der es quasi, ja, in der auch Schaden kommt und schwierige Situationen. Die Israeliten hören nicht auf Gott und sie wenden sich wieder und wieder von ihm ab. Und so werden sie überfallen und vernichtend geschlagen. Und ein Großteil des Volkes und gerade die einflussreichen, die mächtigen Personen werden gefangen genommen und leben jetzt in diesem anderen Land in Babylonien. Dort ist eine andere Kultur, eine andere Sprache und ja, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Nichts kann mehr so gelebt werden, wie sie es vorher gelebt haben. Und vielleicht das Schlimmste in dieser ganzen Situation, Jerusalem, die Hauptstadt, ist zerstört. Warum ist das so dramatisch? Warum ist das so schlimm? Für die Juden dieser Zeit war klar, in Jerusalem, im Tempel, wohnt Gott. Es ist deswegen die heilige Stadt, weil es der Ort seiner Gegenwart ist. Es ist der Ort seiner Stärke. Und jetzt ist es gewissermaßen gefühlt so, wenn diese Stadt zerstört, wenn diese Stadt besiegt ist, dann ist auch Gott besiegt. Er hat sich gegen das Schlechte dieser Welt anscheinend nicht mehr wehren können. Und ich muss sagen, diese Vorstellung bringt mich auch ins Grübeln. Wenn Gott Gott ist, dann muss er sich doch wehren, oder? Er kann doch nicht alles mit sich machen lassen. Er muss doch auch gegen das Schlechte kämpfen, sich zur Wehr setzen. Aber die andere Perspektive dieser Geschichte zeigt, Gott entscheidet sich immer wieder, auf einen sehr unsicheren Faktor zu setzen. Auf uns Menschen. Gott sucht die Beziehung zu uns Menschen, egal in welcher Situation. Und er macht auch das Geschehen dieser Welt mit von uns, von dir und von mir abhängig. Mit all unseren Gefühlen, all unseren Unsicherheiten. Aber letztlich wissen wir, er gewinnt doch. Aber er will es nicht ohne dich und mich tun. Und so zurück zu der Umwelt. Die Israeliten sind aus dem von Gott versprochenen und verheißenen Land weggeführt worden. Alles ist zerstört. Ein Rückweg ist nicht mehr vorstellbar. Und jetzt kommt Nehemia, ein junger Mann. Er kennt ja diesen Krieg nicht mehr persönlich. Er ist schon in zweiter Generation in diesem neuen Land in der Gefangenschaft aufgewachsen. Er ist in dieses neue Land hineingeboren worden. Und dort hat er eine ziemlich steile Karriere gemacht. Er ist der Mundschenk des Königs. Eine alte Berufsbezeichnung für eine ganz zentrale Stellung in diesem Königreich der Babylonier. Er ist sozusagen der Vorkoster des Königs. Ich habe gedacht, das hört sich ganz nobel an, dieser Beruf, aber das ist schon per se ziemlich gefährlich. Er kostet nämlich jedes Getränk des Königs vor, damit der König nicht von seinen Feinden vergiftet werden kann. Und ich glaube, das ist Risiko. Ich weiß nicht, ob du gerne so einen Job hättest, wo du denkst, oh, jeder Feind meines Vorgesetzten wird zuerst mich treffen, weil ich quasi ja wie der Rambock, der Schutzwall dieses Königs bin. Es ist ein mega Risiko, dieser Beruf alleine für Nehemia. Aber in diesem Beruf hat er auch das volle Vertrauen des Königs. Der König mag ihn gewissermaßen, erfahren wir aus dieser Geschichte. Der König vertraut ihm, der König kennt ihn ganz besonders. Und gleichzeitig ist es so, Nehemia hat keine direkte Verbindung mehr zur Heimat. Und dieses Buch Nehemia beginnt damit, dass diesem Mundschenk eine Nachricht ereilt. Jerusalem ist vollkommen zerstört. Die Mauern sind niedergebrannt und es ist den Feinden schutzlos ausgeliefert. In Nehemia 1, Vers 3 steht, die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Diese Stadt ist offensichtlich jetzt, wenn sie es vorher noch nicht war, komplett am Ende. Und jetzt passiert etwas total Faszinierendes, etwas, was man im ersten Moment vielleicht nicht erwartet von jemandem, der keine Verbindung zur alten Heimat hat. Nämlich Nehemia ist total bewegt von dieser Not, von dem Leid dieser Stadt. Er ist bewegt davon, dass diese Stadt, in der Gott wohnt, plötzlich ohne Schutz all ihren Feinden ausgeliefert ist. Und spannend ist das, was er jetzt als nächstes tut. Er hört diese Nachricht. Es macht gefühlsmäßig, emotional ihm total viel aus. Und er wendet sich zuerst an Gott. Gott ist die erste Adresse für etwas, was er als falsch, als bestürzend, als traurig, als notvoll in dieser Zeit erachtet. Und das ist total bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich ertappe mich oft dabei, dass wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas lese oder etwas höre, dass etwas, was mein Herz berührt, wo Not mein Herz berührt, was mich vielleicht sogar verärgert, abstößt, dass ich erstmal einen anderen Menschen suche, um ihm das zu erzählen. Sage, hey, hast du das gesehen? Ey, das verletzt mich, das macht es so schwer. Ich suche einen Verbündeten, mit dem ich dann darüber reden kann und der es hoffentlich und dies hoffentlich genauso sieht wie ich, um mich quasi zu trösten, aufzubauen an dieser Stelle. Aber Nehemia ist anders. Das Erste, was er tut, ist, er geht zu Gott und er klagt ihm, was er empfindet. Er spricht ungeschönt aus, diese Emotion, die diese zerstörte Stadt in ihm auslöst. Und hier mal so eine kleine Side-Note vielleicht. Klage ist etwas, was in der Bibel ziemlich häufig vorkommt. Viele Menschen wenden sich mit dem, was sie tief belastet, direkt an Gott. Jetzt gibt es einige religiöse Prägungen, auch im christlichen Bereich, die sagen, hör endlich auf zu klagen. Beschäftige dich mit dem Guten. Hör auf, immer Gott die schlechten Sachen zu sagen. Glaubst du denn nicht, dass er es nur gut mit dir haben will? Aber wir sehen in der Bibel immer wieder und gerade in dem Psalm, dass Menschen zu Gott kommen und ihm ihr Leid klagen, Ihm sagen, wie es ihnen geht. Ihm sagen, was sie verletzt, was sie stört, was sie ärgerlich macht. Und für mich ist das eher Ehrlichkeit, Authentizität vor Gott. Wenn ich ihm sage, was ich fühle, wie es mir geht. Ich möchte dir Mut machen. Gott hält das aus. Er hält deine Klage aus. In den letzten Wochen habe ich einen weiteren Aspekt unterhalb der Woche von meinem Hamburger Kollegen Daniel Schnippe gehört, der mich wirklich inspiriert hat. Er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Klage und Anklage. Der Unterschied zwischen Klage und Anklage bei Gott ist der ganz einfache Aspekt des Meckerns. Wenn ich Gott anklage, dann fange ich an, mit ihm zu meckern. Ja, ich mit anderen Worten sage ich ihm, das hättest du mal lieber so gemacht. Also, ist ein bisschen überspitzt, hättest du ein bisschen nachgedacht, wäre dir das nicht passiert. Beim nächsten Mal kannst du mich gerne fragen. Das ist der Unterschied zwischen Klage, Gott zu sagen, was mich bedrückt, und Anklage, indem ich anfange, mit Gott zu meckern und ihm vielleicht auch zu sagen, was er besser machen sollte. Klagen ist das Wahrnehmen der Situation, das nicht beschönigen, das sich fühlbar machen bei Gott, zu sagen, so geht's mir. Und das genau tut Nehemia. Er klagt Gott sein Empfinden. Wie machen wir das? Wie gehen wir mit Leid um, das wir erfahren? Ich glaube, Nehemia macht uns hier so einen richtig guten Schritt vor. Er wendet sich nämlich an Gott. Und in diesem Gebet erkennt er auch die Motive des Unglücks. Warum ist das überhaupt passiert? Nämlich, dass sich das Volk von Gott abgekehrt hat, nichts mehr mit ihm wissen wollte. Und so bittet er nach dieser Klage Gott um Vergebung. Er erinnert Gott an seine Versprechen der Vergangenheit. Er glaubt und vertraut, dass Gott sich wieder zu dem Volk hinstellt. Und dieser Schritt, diese Transition von dem, was mich beschäftigt und wie Gott diese Situation sieht, wo es herkommt, ist für mich faszinierend und zentral. Nämlich Gott sagt, egal welchen Mist dieses Volk gebaut hat, und bei den Konsequenzen über die Jahre war das ja einiges, Gott lässt uns nicht hängen, er lässt sein Volk nicht hängen, er lässt dich und mich nicht hängen. Gott liebt Umkehr und er kann wiederherstellen, wenn wir versagt haben. Er will, dass wir uns zu ihm wenden, damit sein guter Plan passiert, damit Not verändert und gelindert werden kann. Wenn dir klar ist, dass du auf einem falschen Weg bist, dann möchte ich dich ermutigen, heute umzukehren. Bitte Gott um Vergebung. Erinnere dich an das, was er Gutes für dich will. Und dann fang an, es Gott zu sagen. Wir haben dieses Versprechen im 1. Johannesbrief, im Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 9. Da steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Und genau darauf vertraut Nehemia. Aber er bleibt nicht stehen. Er sagt nicht, Mensch, das kann ja jetzt mal jemand anders machen. Jemand anders kann ja jetzt mal diese Problematik mit Jerusalem lösen. Mir geht's ja hier ganz gut. Ich bin hier, ich habe eine gute Stellung, ich verdiene genügend Geld, ich habe alles, was ich in meinem Umfeld brauche, damit es mir gut geht. Nehemia bleibt nicht stehen. Diese Not und Bestürzung, aber auch die Unzufriedenheit mit dieser Situation, die ist dann seine Motivation zum Handeln. Er lässt sich auf etwas ein, was er auch hätte weglassen können oder weghalten können von sich. Ich fand es so spannend, was Inga gerade gesagt hat, zu sagen, es war eigentlich ganz gut, dass es so diese zwei Optionen gab, dieses Abschalten, ich gehe wieder zurück in mein eigenes Leben, und sie sich dennoch dafür entschieden hat, zu sagen, das, was sie eigentlich nicht hätte machen müssen. Niemand hat sie dazu gedrängt, niemand hat das von ihr erwartet. Sie hätte diese Not nicht an sich ranlassen müssen, aber dennoch lässt sie sich darauf ein. Und so ist es auch bei Nehemia. Er ist zweite Generation. Er hat damit eigentlich nicht mehr viel zu tun, aber er lässt diese Not und Bestürzung, diese Unzufriedenheit seine Motivation zum Handeln werden. Es bewegt ihn. Und er hört auf das, was ihn bewegt. Wir haben viele Menschen hier im Umfeld der Gemeinde, die sich von Not haben motivieren lassen. Immer wieder hören wir von Jonas und Gabi, die im Niger arbeiten. An einer Stelle, wo ja wirklich die Armut dieser Welt komplett zusammenkommt. wo alle Krisen, die man sich vorstellen kann, Not, Gefahr, zusammenkommt. Und sie empfunden haben, dass Gott sie genau in diese Region sendet. Dass Gott sagt, dort ist euer Auftrag und sie lassen sich von der Not rufen. Es gibt viele Menschen, die wir auch in den Medien jeden Tag sehen. Ich weiß nicht, ob ihr Bernd Siegelkuck kennt, der Gründer der Arche, der an vielen verschiedenen Orten hier in Deutschland solche Kinderzentren aufgebaut haben, wo Kinder Hoffnung bekommen. Als ich ihn vor 20 Jahren persönlich kennengelernt habe bei einem kleinen Praktikum in seiner Einrichtung, war klar, dieser Mann ist getrieben, motiviert von der Not von Kindern in dieser Welt, um ihnen etwas zu geben von der Liebe Gottes, von dem, ja, was Gott in ihnen sieht. Und es ist so faszinierend zu sehen, Menschen lassen sich darauf ein. Und so gibt es viele Beispiele von Menschen, die auch aus unserem Umfeld oder aus dem Umfeld von anderen Kirchen, von anderen christlichen Gemeinschaften kommen und sagen, ja, obwohl ich das nicht muss, diese Not müsste mich eigentlich nicht berühren, ich kann mich mit den normalen Problemen meiner Umwelt beschäftigen, aber ich gehe. Du lässt dich auf ein Problem ein, was du vorher nicht hattest. Hat dich schon mal was bewegt? Vielleicht hast du sogar gedacht, oh, das ist mir viel zu groß, viel zu schwer. Wie soll ich das schaffen? Aber diese Wahrnehmung von etwas hat etwas in dir ausgelöst. Und Nehemia geht diesen Schritt. Er entscheidet sich, dass diese Not ihn tatsächlich bewegt. Und ich glaube, das ist Nachfolge. Das ist das, wozu Jesus Menschen, die mit ihm unterwegs sind, rufen. Aus dieser Bewegung heraus etwas zu tun. Und Nehemia erkennt hier etwas ganz Spezielles. Er erkennt nämlich den Sinn seines Lebens, wofür er geschaffen ist, wo Gott ihn berufen hat. Mit Gott diese Stadt, den Ort der Gegenwart Gottes, Jerusalem, wiederherzustellen. Und wer jetzt denkt, das ist eine einfache Aufgabe, kann ich tatsächlich nur ermutigen, dieses Buch Nehemia einmal zu lesen, weil der Weg, der vor Nehemia liegt, ist total steinig. Er bleibt voller Risiken. Es ist nicht einfach. Und so wollen wir das meistens nicht. Wir wollen gerne einen einfachen Weg. Etwas zu sein, wo wir ja den Sinn unseres Lebens erkennen, wo wir vielleicht etwas in dieser Gesellschaft bewegen, aber mit möglichst wenig Hindernissen. Wir wollen Signifikanz, Lob, Ehre, Anerkennung mit einem möglichst kleinen Preis. Nehemia geht aus dieser Motivation sein erstes Risiko ein. Er wendet sich an den König, an den, der die Macht und Entscheidungsgewalt hat, ihn gehen zu lassen oder ihm zu sagen, hier endet dein Traum, weil hier dein Job bei mir genau ist. Und Nehemia bittet den König, dass er gehen darf. Dass er und sogar Unterstützung von ihm bekommt. Dieser König vertraut Nehemia. Er braucht ihn sogar. Und wahrscheinlich will er ihn gar nicht gehen lassen, weil so jemand wie Nehemia ist doch schwer zu finden. Jemand, der tatsächlich im Umfeld da ist und ihn beschützt. Aber Nehemia hat einen guten Start. Der König hört ihm zu und gewährt ihm die Bitte. Und in der Reaktion des Königs zeigt sich für Nehemia, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ich lese euch das vor aus Nehemia 2, die Verse 7 und 8. Und so spricht Nehemia zum König: Wenn es Ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda, dem Ort, wo Jerusalem ist, komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören und für die Stadtmauer, und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte der König mir die Bitte. Wenn man das liest, könnte man sagen, hey Nehemia, das ist so dieses Prinzip, dir gibt jemand den kleinen Finger und du nimmst dir gleich die ganze Hand. Das ist ziemlich frech. Nicht nur, dass Nehemia hier um bezahlten Extraurlaub fragt, er will auch noch mehr dazu. Er will, dass der König sein Unternehmen einfach auch wirklich unterstützt. Und er erlebt hier etwas, was spannend ist, nämlich, dass sich eine Tür öffnet. Das Risiko zahlt sich aus. Und er erkennt es als eine offene Tür, die Gott ihm hierher geöffnet hat und die, durch die er gehen kann. Ich finde das super wichtig, dass wir das wahrnehmen. Wenn wir Risiken eingehen. Nehemia erkennt etwas, er geht den ersten Schritt. Er ist in diesem ersten Schritt mutig und risikobereit und es bestätigt sich. Es bestätigt, dass er an der richtigen Stelle ist, dass die Tür aufgegangen ist. Und das ist so wichtig, weil es oft so ist, und auch in Nehemias Fall, dass es auf lange Sicht eine ganze Menge braucht, um durchzuhalten. Und so muss man Etappenziele feiern. Nehemia erkennt hier dieses Prinzip der offenen Tür als die Führung Gottes. Und dann erwähnt er es immer wieder und immer wieder im Text. Er sagt, weil das passiert ist, weil die gnädige Hand meines Gottes auf mir war, funktioniert es so, wie ich mir das gewünscht und erträumt habe. Und das ist letztlich etwas, was viele Menschen von uns erleben, wenn sie Risiken mit Gott eingehen. Diese Bilder von Berufung von Menschen, die sich aus Not haben motivieren lassen. Und ja, genau wie Inga das gerade auch gesagt hat, es waren offene Türen. Türen haben sich geöffnet, durch die man durchgehen konnte, die vielleicht vorher verschlossen schienen, aber die Dinge, die Berufung möglich haben werden lassen. Und so erleben Menschen auch in diesem Weg, also ja, so erleben wir Schwierigkeiten, heftige Zeiten wahrscheinlich. Und wenn es nicht vorangeht, ist das völlig frustig, super anstrengend. Aber in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir in dem festhalten können, was Gott uns gesagt hat. In unserer Berufung kommen immer wieder Schwierigkeiten auf uns zu und es wäre zu leichtfertig zu sagen, ja, wenn du einmal auf das richtige Pferd mit Gott gesetzt hast, dann ist dein Leben total easy und einfach. Diese Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben dazu. Und so zieht Nehemia jetzt nach Jerusalem, er fängt seine Aufgabe an, aber dort trifft er nicht nur auf voll motivierte Mitarbeiter, die sagen, Mensch, endlich kommst du, wir haben schon angefangen hier, wir freuen uns endlich mit dir loszugehen. Er trifft auf geschlagene, abgekämpfte Menschen, die nicht mehr so viel Energie haben. Da kann ich sagen, ey, wir sind hier vernichtet worden und jetzt kommst du und hast hier so eine super Idee. Und so lässt sich diese Mauer, dieser Traum, den er hat, gar nicht in der Geschwindigkeit bauen, wie er sich das vor oder erträumt hat, vorgestellt oder erträumt hat. Es ist vielmehr so, dass während sie bauen, kommen die Feinde und wollen wieder zerstören. Sie wollen sie davon abhalten. Nehemia und seine Leute werden bedroht, mit dem Leben bedroht, ausgelacht. Das ist eine super spannende Geschichte. Die Zeit lässt nicht zu, dass ich das alles erzähle. Deswegen lies es gerne. Aber es wird deutlich, Schwierigkeiten kommen auf dem Weg immer mehr. Und manchmal wachsen sie sogar. Bevor ich Pastor geworden bin, oder mich auf den Weg gemacht hat, Pastor zu sein, habe ich einen weisen Rat bekommen von unserem Pastor damals in Berlin, Hans-Peter Pache. Und er sagte zu mir, Clemens, schreib dir auf, was du machen willst oder warum du Pastor werden willst, was deine Aufgabe ist, was dich motiviert. Denn es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du dich hinterfragen wirst, an dem du sagen willst, hey, ist das überhaupt die richtige Aufgabe? Will ich das überhaupt machen? Und dann kannst du lesen, was damals deine Motivation war, was Gott dir gesagt hat. Und ich habe das als super wertvollen und weisen Tipp erfahren, weil es so ist, dass das, was Gott dir und mir gibt, häufig auch ein hohes Potenzial hat davon, dass es wirklich schwer wird, dass es frustig wird, dass es nicht alles so glatt läuft, wie du dir das vorstellst. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, was ist das Ziel, was hat mich dahin gebracht, welche auch Emotion, welche Not, die Gott mir gezeigt hat, hat mich quasi motiviert, diesen Schritt zu gehen und sagt auch wirklich, es ist Sinn. Gib mir diesen Sinn im Leben. Bei Nehemia ist es so, das Risiko bleibt. Und dieses Risiko hört auch bei langfristigem Erfolg nicht auf. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, heißt das nicht, dass du keine Schwierigkeiten haben wirst. Und Nehemia kannte ja, wie gesagt, ich habe es zu Beginn gesagt, Nehemia kannte das Ende seiner Geschichte noch nicht. Er musste weiter durchhalten, er musste weiter erwarten und weiter vertrauen. Spring zum Ende seiner Geschichte. Als das Projekt abgeschlossen ist, feiert Nehemia mit dem Volk. Sie entdecken alte Rollen, auf denen das Gesetz Gottes geschrieben ist, das, was Gott sich eigentlich für dieses Volk gedacht hat. Und Nehemia und sein Freund und Begleiter Esra, sie lesen dem Volk diese Geschichte vor. Sie lesen dem Volk vor, was Gott als Berufung für dieses Volk hatte, wie er sich die Beziehung und das Leben mit ihnen vorgestellt haben. Und in dem Volk löst diese Nachricht, dieses Gesetz das aus, was in Nehemia ausgelöst wurde, als er von den zerstörten Mauern in Jerusalem gehört hat. Die Leute sind krass bestürzt. Sie sind bestürzt über ihr Leben. Sie sind bestürzt über ihre Beziehung mit Gott. Sie sehen, dass das Leben, was sie gelebt haben, so Gott nicht gefällt, aber er trotzdem treu zu ihnen war, indem er diese Stadt wiederhergestellt hat. Und das bringt Traurigkeit, wieder tiefe Not. Und sie sagen, wir wollen etwas ändern. Was können wir tun? Wie können wir Gott nachfolgen? Wie können wir ein Risiko eingehen? Und Nehemia gibt ihnen ein Versprechen, was viele von euch kennen werden. In Nehemia 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Bestürzung gehört dazu, aber dieses Ausrichten, diese Umkehr dahin zu sagen, Gott, bitte vergib uns. Aber dann zu empfangen, er ist derjenige, der uns Freude geben will. Diese Freude ist das Ziel. Das heißt, wenn Gott in dir, ja, dich eine Not in dir berufen lässt und dich dazu bringt, ein Risiko einzugehen, dann steht zum Schluss dieses Weges echte Freude, echtes Leben. Und ich spreche viel über Johannes 10, Vers 10, gerade in den letzten Worten, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle hast. Dieses Leben ist ein Ziel. Wir erleben das jetzt bestimmt schon immer Stückchen für Stückchen. Aber um dieses Leben in der Fülle zu bekommen, bedarf es Risiko, Glauben, Vertrauen. Die Geschichte vom Volk ist, dass das ist, was immer wieder passiert. Sie lassen sich zwar motivieren, sie erleben ihn, aber letztlich halten sie nicht durch wie Nehemia. Sie behalten nicht den Fokus und drehen so wieder die nächste Runde von Not und Zerstörung. Was können wir von heute lernen? Nehemia ist jemand, der sich von der Not, vom Elend hat motivieren lassen. Der in diesem Empfinden von Not zuallererst zu Gott rannte und ihm sein Leid, seine Probleme klagte, ihm sagen konnte, Gott, was ist hier passiert? Es bedrückt mein Herz. Und er bittet um Vergebung, er kehrt um. Und nach diesem Schritt ist er bereit, ein Risiko einzugehen und er nimmt die Schwierigkeiten an und erlebt immer wieder kleine Erfolge. Und dennoch bleibt es so, dass immer wieder Schwierigkeiten kommen, die aber letztlich dazu führen, dass dieser Traum, was aus dieser Not geboren wurde, sich erfüllt. Und dann tut Nehemia etwas, was ich wunderbar finde. Er führt Menschen weiter. Er führt Menschen in dieses Erleben, was er erlebt hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du anfängst, auf das zu hören, was dein Herz berührt. Vielleicht fällt dir das auf, wenn du etwas in den Nachrichten siehst. Vielleicht fällt dir das auf, wenn du mit jemandem sprichst, der dir erzählt, wie einsam er ist. Und man könnte natürlich sagen, ja gut, jeder ist so ein bisschen einsam, das ist jetzt gerade die Zeit, das ist schwierig. Aber vielleicht sagst du auch, okay, ich will diese Not annehmen und nicht einfach nur aus mir heraus etwas tun, sondern ich nehme diese Not und sage sie Gott und höre auf ihn. Was ist der nächste Schritt? Welches Risiko kann ich eingehen? Was kann ich tun, damit sich diese Situation für einen einzelnen Menschen oder vielleicht sogar in dieser Gesellschaft verändert? Und ich glaube, das ist der Moment, in dem wir als Kirche, in dem wir als CGM hier in Mülheim oder egal wo wir wohnen, eine Veränderung schaffen. Ich möchte dich heute ganz besonders dafür segnen. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen und ich ermutige dich, dieses Lied als einen Moment zu nehmen, in dem du Gott sagen kannst, ja, ich folge dir nach. Ich verstecke mich nicht. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass wir dich auch erleben können in Emotionen, in Schwierigkeiten, in Nöten, die wir wahrnehmen. Und dass Nehemia uns diesen Blick zeigt, dass das Not nicht nur ja, irgendwie Trauer und Schwierigkeit bedeutet, sondern dass Not etwas ist, mit dem wir uns an dich wenden können und aus dieser Not heraus unsere Beziehung zu dir wächst. Und so bete ich jetzt für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst, das wahrzunehmen, Not an uns ranzulassen, um zu erkennen, welche Veränderung willst du durch uns bewirken? Wie willst du Menschen neue Hoffnung geben? Wie willst du vielleicht auch große Situationen wie bei Nehemia wirklich verändern durch diesen Einsatz von uns? Du entscheidest dich, mit Menschen diese Welt zu verändern. Und wir wollen dir sagen, wir folgen dir nach. Wir sind bereit, uns auf dich einzulassen, um zu erleben, was du für uns vorbereitet hast. In deinem Namen. Amen.